Im Podcast Auf Distanz zu finden unter aufdistanz.de geht es um Astronomie und Raumfahrt. Neben Nachrichten gibt es in dem Podcast auch immer ein Titelthema. Ein Thema, das zu meinem Podcast passt und zu einem Adventskalender, da fiel mir direkt eines ein.
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und wies sie gen Bethlehem und sprach: Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, wenn ihr's findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war.
So steht es geschrieben in der gemeinfreien Übersetzung der Lutherbibel von 1912. Hier wird von den Weisen vom Morgenland gesprochen. Heute spricht man oft von den heiligen drei Königen. Aber weder die Zahl 3 noch das Wort König fallen im Zusammenhang mit den Besuchern aus dem Morgenland. Mit dieser Geschichte hat die Zeit wohl stille Post gespielt. Dinge wurden ausgeschmückt, hinzugefügt oder auch verfälscht. Und dann kann es auch genauso gut sein, dass es den Stern von Bethlehem niemals gab und diese ganze Geschichte eine Erfindung ist. Aber wir Menschen, wir sind neugierig und suchen gerne nach Erklärungen. Und so gibt's auch Erklärungsversuche für den Stern von Bethlehem, von denen einige auch wissenschaftliche Ansätze haben. In einigen anderen Bibelübersetzungen wird statt von den Weisen vom Morgenland auch von den Sterndeutern gesprochen. Schauen wir uns also den Stern von Bethlehem aus astronomischer Sicht einmal an.
Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war.
So etwas in der Art kann man wirklich machen. Dieses ist zwar ausdrücklich keine Erklärung für den Stern von Bethlehem, aber erwähnen möchte ich das trotzdem zumindest. Die Erde dreht sich um ihre Achse sozusagen unter den Sternen weg. Verlängern wir diese Achse von der Nordhalbkugel ganz weit ins All hinaus, sehen wir dort einen Stern. Dieses ist der Polarstern. Er ist fast genau in nördliche Richtung zu sehen. Für das bloße Auge scheint er sich nie zu bewegen. Wenn wir von unseren Breiten aus nach Norden schauen, dann sehen wir Sternbilder, die für uns nie untergehen. Da sind zum Beispiel der große Bär oder auch das Himmelswehe, die Cassiopeia. Ihr scheinbarer Abstand vom Polarstern, der da oben angeheftet zu sein scheint, der ist so klein, dass sie selbst in der niedrigsten Position nicht unter dem Horizont verschwinden. Ist der Abstand eines Sterns dafür groß genug, dann geht er auf und unter. Das heißt, die allermeisten Sterne sind keine gute Referenz, um ihn hinterherzureisen. Da ist von der Erde aus betrachtet einfach viel zu viel Bewegung drin. Beim Polarstern liegt das alles ein bisschen anders. Folgt man diesem Stern immer weiter, bewegt man sich tatsächlich in eine ziemlich klare Richtung, nämlich ziemlich genau nach Norden. Während man sich dabei Richtung Erdachse über den Globus bewegt, wandert der Polarstern scheinbar immer weiter nach oben. Haben wir den Nordpol erreicht, genau gesagt den geografischen Nordpol, dann steht der Polarstern fast genau über uns. Bewegen wir uns wieder nach Süden, scheint der Polarstern wieder zu sinken. Diese Erklärung ist für den Stern von Bethlehem nicht perfekt, aber genauer kann man sich von einem einzelnen Stern kaum führen lassen. Und immerhin passt das auch zum Text.
Der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über.
Klar, dieses Szenario ist schon ziemlich konstruiert. Faktisch stimmt das wohl, aber zum Stern von Bethlehem passt das nicht. Am Nordpol liegt Bethlehem nicht und ein Kindlein würden wir vermutlich dort auch nicht finden. Und warum sollten sich Menschen plötzlich auf den Weg machen und sich von einem Stern leiten lassen, an dem sich die ganze Zeit nichts verändert? Das klingt nicht plausibel. Und dass ein Stern nur eine Richtung vorgibt, reicht vielleicht auch nicht. Laufe ich von Nordwestdeutschland aus nach Norden, nehme ich einen anderen Weg als jemand, der sich von Berlin aus aufmacht. Wenn man also davon ausgeht, dass der Stern von Bethlehem nicht nur ein Privatstern für die Weisen aus dem Morgenland war, dann wäre dieses schon ein ziemlich schlechter Erklärungsversuch. Und ganz klar gesagt, der Polarstern wird auch nicht als Erklärung herangezogen. Aber es gibt noch andere Ansätze. Dazu braucht es aber vorab noch einen kleinen Hinweis. Unsere Zeitrechnung basiert zwar auf dem Geburtsjahr von Jesus Christus, allerdings liegt das vermutlich etwas daneben. So seltsam das klingt, man geht davon aus, dass Jesus irgendwo zwischen 7 und 4 vor Christus geboren ist. Diese Angabe wird gleich noch gebraucht. Nehmen wir die Sache erstmal weiter wörtlich und gehen weiterhin von einem Stern aus. Jetzt sehen wir Menschen in klaren Nächten immer wieder Sterne und die allermeisten Menschen werden sich deswegen nicht berufen fühlen, eine Reise anzutreten. Also braucht es schon irgendein besonderes Ereignis, damit sich jemand aufmacht. Was könnte also unsere Sterndeuter, unsere Weisen aus dem Morgenland animiert haben? Einige Theorien gehen von Supernovae aus. Supernovae sind Sterne, die ihr Lebensende erreichen und unter bestimmten Bedingungen sorgen dann die Vorgänge im Innern des Sterns für eine extrem heftige Explosion. Die kann so heftig sein, dass der Stern für kurze Zeit die Leuchtkraft einer ganzen Galaxie erreicht. Zwei Theorien für Supernovae als Stern von Bethlehem habe ich mal herausgesucht. Die ältere Theorie ist von 1999 und wurde von Dr. Werner Paap geformuliert, einem Naturwissenschaftshistoriker und Religionswissenschaftler. Paapke argumentiert, dass es im dritten Jahrtausend vor Christus ein Sternbild einer Jungfrau gab, das den Namen Erua trug. Dieses Sternbild darf man aber nicht mit dem heutigen Sternbild Jungfrau verwechseln. Ich möchte hier nicht zu tief auf die Abhandlung von Dr. Paapke eingehen, aber ganz kurz zusammengefasst soll Erua das Sternbild einer Jungfrau sein, die, Zitat, einen Samen von Eden gebären soll, der männlich sein soll. Die Begründung wird dann fortgesetzt über die Ägypter bis zu den Persern und Perser könnten dann auch die Weisen aus dem Morgenland gewesen sein, die also dann eben dieses Jungfrau-Sternbild kannten. Paapke zufolge kannten die dann auch den Text von Jesaja, den man heute im Alten Testament wiederfindet, die Weissagung über den Immanuel. Darin werden Juda und das Haus David erwähnt, auch gibt es die folgende Textstelle.
Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben.
Jetzt haben wir grob alles beisammen. Ein bedeutungsschwangeres Sternbild, eine Prophezeiung und Personen, die diese Sache zusammensetzen können, nämlich eben unsere Sterndeuter. Die machen sich dann auch prompt auf dem Weg, als im Sternbild Erua eine Supernova aufleuchtet. Sie kommen dann nach Jerusalem und werden im Neuen Testament beschrieben.
Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und wies sie gen Bethlehem und sprach, »Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, wenn ihr's findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete.«
Und so führte der Stern sie über einen Umweg nach Bethlehem und die erste der Supernova-Theorien ist komplett. In historischen Aufzeichnungen ist allerdings keine Supernova für diesen Zeitpunkt verzeichnet. Das muss aber auch nicht unbedingt heißen, dass es keine gab. So bleibt das offen. 2005 erschien noch eine weitere Supernova-Theorie. Geschrieben hat sie F.J. Tipler vom Department of Mathematics and Department of Physics an der privaten Tulane University in New Orleans.
Der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über.
Tipler nimmt die Sache wörtlich und geht davon aus, dass der Stern bei der Ankunft am Ziel im Zenit stand, also genau über den Betrachtern. Dazu kommt dann eine etwas andere Übersetzung der Bibelstelle, die bringt dann eine zeitliche Komponente mit und geografische Koordinaten. Das wird kräftig durchgerührt, mit einem Schuss Mythologie, einigen Bibelzitaten und Interpretationen garniert und ergibt dann das Ergebnis, der Stern von Bethlehem könnte eine Hypernova in der Andromeda-Galaxie gewesen sein.
Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem.
So eine Hypernova ist ein spektakuläres Ereignis, so etwas wie eine Super-Supernova. Warum waren also alle überrascht und so erschreckt? Das könnte an der Entfernung gelegen haben. Die Andromeda-Galaxie ist über 2 Millionen Lichtjahre weit weg. Eine so weit entfernte Hypernova könnte man vielleicht mit dem bloßen Auge auf der Erde wahrnehmen, aber besonders auffällig wäre sie nicht. Herodes und das ganze Jerusalem waren eben keine Sterndeuter, da brauchte es schon die Weisen aus dem Morgenland. Der Theorie zufolge wussten die, dass da etwas Besonderes im Gange war und machten sich auf den Weg. Weiter möchte ich auf dieses Paper hier nicht eingehen, aber es ist schon ziemlich unterhaltsam zu lesen, wenn man gerade nichts anderes da hat. Verlassen wir die Supernovae. Auch nehmen wir das Wort Stern jetzt nicht mehr so wörtlich. Weiter geht's mit Kometen. Eine bekannte Darstellung des Sterns von Bethlehem stammt von Giotto di Bondone. 1302 malte der sein Fresko Anbetung der Könige. Darin sieht der Stern von Bethlehem schon ziemlich kometisch aus. Man geht davon aus, dass sich Giotto di Bondone vom Halleschen Kometen inspirieren ließ, der im Jahr zuvor, also 1301, gesehen werden konnte. Der Hallesche Komet war auch im Jahr 12 vor Christus zu sehen. Näher kommen wir zeitlich nicht an die Geburt Christi heran. Nach dem aktuellen Stand der Dinge kommt der Hallesche Komet also nicht als Stern von Bethlehem in Frage. Aber trotzdem noch ein kleines Extra dazu. 1986 flog eine europäische Raumsonde zum Hallischen Kometen. Sie trug den Namen Giotto, nach dem gerade genannten Maler Giotto di Bondone. Wenn jetzt der Hallische Komet nicht der Stern von Bethlehem war, dann vielleicht ein anderer Komet. Es gibt koreanische und chinesische Quellen, die von einer Himmelserscheinung in den Jahren 4 oder 5 vor Christus sprechen. Das könnte passen. Die Beschreibung lässt auch auf einen Kometen schließen. Die Quellen sind aber nicht eindeutig, was den Zeitpunkt angeht. Außerdem soll die Erscheinung über 70 Tage an der gleichen Stelle zwischen den Sternen gestanden haben. Das passt leider nicht zu einem Kometen, sodass man heute vermutet, dass die Berichte eher eine Nova beschreiben. Zeitlich zwischen diesen alten Quellen und Giotto di Bondone gibt es auch noch Überlegungen von Origenes, einem christlichen Gelehrten. Er lebte von 185 bis etwa 254. Er ist vielleicht die erste schriftliche Quelle für die Zahl der Weisen aus dem Morgenland, nämlich 3. Origenes vermutete aber auch, dass vielleicht ein Komet der Stern von Bethlehem gewesen sein könnte. Konkreter wird diese Sache hier aber leider nicht. Und dann dazu noch angefügt, es gibt auch noch ein nicht-astronomisches Argument gegen Kometen. Ein Komet galt eher als Unglücksbote und würde vermutlich nicht mit einem freudigen Ereignis verbunden werden. Wenden wir uns also von den Kometen ab und den Planeten zu. Einige davon kann man schon mit dem bloßen Auge sehen und einige können auch schon ziemlich hell erscheinen. Aber auch hier gibt's die Frage, warum sollte man sich plötzlich auf den Weg machen? Planeten erscheinen und verschwinden nicht einfach so, also bräuchte man auch hier irgendeinen Auslöser, irgendein Ereignis. Und da gibt es etwas, aber dafür braucht's wieder ein bisschen Theorie. Auf der Erde haben wir ein Koordinatensystem aus Längen und Breitengraden. Etwas Ähnliches wird auch für den Himmel benutzt. Das heißt dann äquatoriales Koordinatensystem und die Breiten- und Längengrade heißen dort Deklination und Rektaszension. Wenn man sich den Äquator der Erde als Ebene in den Himmel projiziert vorstellt, dann gibt die Deklination den Abstand vom Äquator an, genau wie bei den Breitengraden auf der Erde. Die Rektaszension ist der geografischen Länge ähnlich, hat aber einen anderen Nullpunkt und wird gern im Zeitmaß, also in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben. Dabei entspricht eine Stunde im Zeitmaß 15 Grad im Winkelmaß. Genau wie bei Längen- und Breitengraden auf der Erde kann man sich beim äquatorialen Koordinatensystem ein Koordinatengitter am Himmel vorstellen. Beim Globus laufen die Linien der Längengrade an Nord- und Südpol zusammen. Beim äquatorialen Koordinatensystem in der Verlängerung der Erdachse, also am Himmelsnordpol und am Himmelssüdpol. Stellen wir uns nun direkte Linien vom Himmelsnordpol zum Himmelssüdpol vor, haben alle Objekte auf denselben Linien dieselbe Rektaszension. Sorry, das war nun ziemlich trocken, aber diese Erklärung brauchen wir für den Begriff der Konjunktion. In der Astronomie bezeichnet eine Konjunktion eine Begegnung zweier Himmelskörper. Und eine Begegnung haben sie eben dann, wenn sie die gleiche Rektaszension haben. Sie stehen dann zum Beispiel im Süden genau übereinander. Dabei können sie natürlich unterschiedlich hoch stehen, also unterschiedliche Deklinationen haben. Und je kleiner der Unterschied in der Deklination, desto näher stehen diese beiden Objekte beieinander. Jetzt haben wir alles zusammen. Eine Konjunktion könnte Theorien zufolge das Ereignis gewesen sein, das wir als Stern von Bethlehem kennen, allerdings gewürzt mit etwas Astrologie. Eine Konjunktion von Jupiter und Saturn, auch große Konjunktion, könnte demnach ein Vorbote für ein wichtiges Ereignis sein. Eine besonders astronomische Deutung ist das aber natürlich nicht. Im Dezember 1603 beobachtete der berühmte Astronom Johannes Kepler eine große Konjunktion von Jupiter und Saturn. Im Herbst 1604 waren die Planeten immer noch in der gleichen Himmelsregion zu sehen und es kam noch der Planet Mars dazu. Und dann leuchtete auch noch eine Supernova auf, die sinnigerweise die Bezeichnung Supernova 1604 trägt. Die war eine Zeit lang der hellste Stern am Himmel, also sehr auffällig. Für ein solches Ereignis hatte man damals noch keine Erklärung, also vermutete Kepler da einen Zusammenhang. Die Konjunktion der drei Planeten könnte doch dazu geführt haben, dass da ein neuer Stern auftaucht. Tatsächlich gab es im Jahr 7 vor Christus auch eine große Konjunktion zusammen mit dem Planeten Mars. Aber so eine auffällige Erscheinung wie die Supernova 1604 ist in historischen Quellen nicht verzeichnet. Es gibt aber Quellen aus Babylon und darin wird genau dieser Konjunktion keine besondere Bedeutung beigemessen. Von diesen geschichtlichen Dingen mal abgesehen, kann diese Idee sowieso nicht stimmen. Die Bewegung unserer Planeten verursacht keine Supernovae. Diese Vorstellung wäre auch ziemlich gruselig. Bleiben wir aber noch bei der großen Konjunktion im Jahr 7 vor Christus. Die war nämlich nicht nur eine große Konjunktion, sondern eine größte Konjunktion. Die kommt nur dann vor, wenn es eine große Konjunktion gibt und das Ganze zeitlich mit Planetenschleifen zusammenfällt. Bei einer Planetenschleife scheint der beobachtete Planet über einen Zeitraum hinweg eine Schleife am Himmel zu ziehen. Von Planeten aus, die weiter innen im Sonnensystem liegen, sieht es zumindest so aus. Natürlich machen die Planeten aber nicht wirklich eine Schleife, sondern wir auf der Erde überholen die äußeren Planeten auf der Innenbahn und schauen nach außen. Und durch unsere eigene Bewegung verändert sich dann die Blickrichtung über den Planeten in Richtung Sterne. Und so scheint der andere Planet dann im Vergleich zu den Sternen plötzlich stillzustehen oder seine Richtung zu verändern. Bei einer Konjunktion äußerer Planeten während der Planetenschleifen können sich deswegen die Planeten mehrfach begegnen. Das ist dann eine dreifache Konjunktion. Die ist ziemlich selten. Für Jupiter und Saturn kommt sie erst 2238 und 39 wieder vor. Nun kann man die Planeten und das Sternbild, wo das Ganze stattfindet, wieder mit Bedeutung aufladen. Jupiter galt als Gottes- oder Königsstern, Saturn als Planet des jüdischen Volkes und der westliche Teil des Sternbilds Fische hätte für Palästina gestanden. Daraus könnten Sterndeuter dann gedeutet haben, in Richtung des Sternbildes Fische wurde ein mächtiger König geboren. Diese Argumentation geht noch um einiges weiter. Nachzulesen ist sie in den Werken von Konradin Ferrari d'Occhiepo, einem österreichischen Astronomen. Es gab aber auch noch mehrere andere Konjunktionen in den folgenden Jahren. Am 12. August im Jahr 3 vor Christus standen Venus und Jupiter sehr nah beieinander im Himmel. Danach machte Jupiter eine Schleife in der Nähe vom Regulus, dem Hauptstern des Löwen. Da lässt sich auch prima etwas hineindeuten, denn Regulus bedeutet kleiner König oder Prinz. Wir haben also hier einen königlichen Stern und einen königlichen Planeten im Spiel. Am 17. Juni im Jahr 2 vor Christus war Venus dann wieder sehr nah bei Jupiter zu sehen. Auch das war sicher eine sehr auffällige helle Erscheinung. Im Vergleich zu den anderen Theorien kann man sich hier zumindest indirekt etwas ansehen. Die größte Konjunktion mit dem Planetenschleifen und auch die Bewegung von Venus und Jupiter lassen sich sehr schön im Planetarium oder mit einer Software zu Hause nachstellen. Ich habe hier nun von Theorien berichtet, die irgendwie eine astronomische Komponente haben. Es gibt noch mehr, darunter eine astrologische Theorie von 1999. Da geht es um die Sonne, die Venus, den Jupiter, den Mond und das Sternbild Widder. Und obwohl das alles irgendwie astronomische Objekte sind, ist die Erklärung an sich aber rein astrologisch und ich überspringe sie hier. Und dann gibt es noch Theorien, die überhaupt keinen astronomischen Bezug haben. Das muss nicht bedeuten, dass sie falsch sind. Auch die astronomischen Gedanken sind einfach nur Überlegungen und keine der gerade genannten Dinge kann im Moment den Stern von Bethlehem beweisen. Damit endet der kleine Ausflug zum Stern von Bethlehem und mir bleibt nur eine schöne Zeit und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Wenn euch das Hören hier gefallen hat, schaut doch mal bei aufdistanz.de vorbei. Dort findet ihr Auf Distanz, meinen Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Neben dem Stern von Bethlehem gibt's dort noch eine Menge weiterer Themen. Bis dahin, danke fürs Reinhören, schönes Fest und bis bald.
Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Mayer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.